Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Heute mit Katrin Kühn. Ein Thema jetzt in der kommenden knappen Stunde: Wer kommt besser, wer schlechter durch Krisen? Ein Forschungsprojekt aus der Pandemie zeigt, wie wichtig auch eine asketische Einstellung ist, ein asketischer Habitus, sich selbst zurückstellen zu können.
Weil es eben nicht einfach mit Willen einfach zu verändern ist, sondern es sind erworbene Dispositionen, die im Verlauf der Sozialisation sehr stark natürlich durch das Elternhaus, durch Schulen und Peer Groups und die weiteren Erfahrungen im Leben geprägt sind.
Katharina Manderscheid ist das, Soziologieprofessorin an der Universität Hamburg. Das gesamte Interview zu ihrem Forschungsprojekt später in dieser Sendung. Außerdem geht es um diese Themen. Warum wird Klimaschutz in der Krise für Einzelne egaler? Was taten Menschen schon früher, um möglichst attraktiv zu sein? Und die Kunst des Streitens. Worauf kommt es an? Zuerst aber der Hass. H-A-S-S. Vier Buchstaben und ein mächtiges Gefühl. Hass kann zu einem großen Problem werden, individuell, aber auch gesellschaftlich. Doch was zeichnet ihn aus? Was ist Hass eigentlich genau? Und welche Ausprägungen spielen aktuell eine besondere Rolle? Und wie ließe sich damit besser umgehen? Luca Rese-Knauf jetzt über die Anatomie eines elementaren Gefühls.
Wir begegnen dem Hass offensichtlich weniger mit einer wissenschaftlichen Neugier als mit einer moralischen Abwehr. Wir sind gegen den Hass, selbstverständlich. Und damit, glauben wir, haben wir das Thema schon erledigt.
Konrad Liesmann ist emeritierter Philosophieprofessor an der Universität Wien und wissenschaftlicher Leiter des Philosophicum Lech, einer interdisziplinären Tagung, die sich in diesem Jahr mit dem Thema Hass beschäftigt hat. Während etwa Glücks- oder Angstforschung sehr populäre Forschungsfelder sind, war das Maß an Arbeiten über den Hass in vielen Bereichen lange überschaubar.
Das ändert sich ein bisschen. Also gerade die Hassdiskurse in den sozialen Medien haben ja auch dazu geführt, dass die Beschäftigung damit wieder intensiver geworden ist. Oder auch jetzt der Krieg in der Ukraine, der von Begleiterscheinung des Hassens und des Hasses auf unterschiedlicher Ebene auch gekennzeichnet ist, führt dazu, dass wir jetzt dieses Phänomen vielleicht doch auch in seiner Ambivalenz und nicht nur in seiner Eindeutigkeit versuchen, wieder einen Blick zu bekommen. Und das Philosophikum soll genau dazu einen Beitrag leisten.
Das Phänomen Hass ist dabei Gegenstand verschiedener Disziplinen, etwa der Phänomenologie, einer Sparte der Philosophie, die sich unter anderem mit der Analyse von Gefühlen beschäftigt. Bei der Beschreibung von Gefühlen kann hier zwischen Verankerungspunkt und Verdichtungsbereich unterschieden werden. Der Anlass des Gefühls und dann der Bereich, in dem es sich sammelt.
Bei der Angst vor dem Zahnarzt kann man uns das, glaube ich, recht anschaulich vorstellen. Der Verankerungspunkt, der Anlass, aufgrund dessen das Gefühl entsteht, ist die Befürchtung, Schmerz zugefügt zu bekommen. Und der Verdichtungsbereich ist dann dieser Zahnarzt, der mit dem Bohrer auf einen zukommt. Das verdichtet sich gewissermaßen in dem Bohrer oder in der Hand mit dem Bohrer, das Gefühl.
Hilge Landwehr, Professorin am Institut für Philosophie an der Freien Universität Berlin. Sie arbeitet zur Philosophie der Gefühle. Beim Hass sei es nun so, dass der Anlass oft eine empfundene Kränkung oder Demütigung ist, die nicht geahndet werden kann. Die Folge: es entsteht ein Ohnmachtsgefühl und dann Hass, der sich auf eine Person oder Personengruppe bezieht.
Und da fängt es schon an, ein bisschen komplizierter zu werden. Denn wenn man sich jetzt vorstellt, Hass auf Flüchtlinge meinetwegen, dann verdichtet sich das in einer diffusen Gruppe. Und es geht gar nicht mehr um Kränkung, die jeder Einzelne von dieser Gruppe einem zugefügt hat, sondern der Verankerungspunkt verblasst gewissermaßen. Es sind dann nur projizierte Ängste oft. Es sei denn, man hat eine negative Erfahrung gemacht. Aber hier hat man dann im Allgemeinen nur mit einem aus dieser Gruppe oder vielleicht auch mit einer kleinen Teilgruppe gemacht, aber jedenfalls nicht mit der gesamten Gruppe.
Das heißt, der individuelle Anlass des Hasses kann verblassen, seine Wirkung sich aber auf eine gesamte Gruppe konzentrieren. Problematisch ist das vor allem, weil Hass als äußerst aktivierendes Gefühl gilt. Es bleibt dann nicht bei der Emotion, sondern kommt zu Taten und im Extremfall zu Straftaten. zu Hasskriminalität.
Also Hasskriminalität ist aus meiner Sicht erstmal so ein bisschen falsch gelabelt. Aus meiner Sicht sollte das lieber vorurteilsmotivierte Kriminalität heißen.
Daniel Geschke ist Sozialpsychologe am Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft und erforscht zu genau solcher Hasskriminalität und ihren Formen.
Das heißt, das sind kriminelle Handlungen, entweder Angriffe auf Personen oder auch Angriffe auf ihr Eigentum, die durch Vorurteile motiviert sind.
Zu den häufigsten Motiven zählen Frauenfeindlichkeit, Rassismus und Antisemitismus. Daniel Geschke und weitere Forschende haben die bisher deutschlandweit größte Befragung zu Erfahrungen mit Hasssprache im Internet durchgeführt, einer Teilmenge der Hasskriminalität. Darin wurden auch weitere Merkmale sichtbar.
Da stellte sich tatsächlich raus, dass einer der wichtigsten Gründe, warum Leute sagen, ich wurde mit Hate Speech im Internet abgewertet, war ihre politische Meinung. Das heißt, tatsächlich ist es so, dass diese auch schon viel diskutierte Polarisierung der Gesellschaft so im politischen Bereich sich auch im Internet wiederfindet und in der Abwertung von Leuten, die politisch andere Meinungen vertreten.
Ein weiterer Aspekt in der Studie waren die Folgen für Betroffene. 8% der repräsentativ Befragten fühlten sich online aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit angegriffen und abgewertet. Als Folgen gaben sie unter anderem den Rückzug aus Diskussionen an, aber auch Depressionen und Probleme in der Schule oder am Arbeitsplatz. Bei unter 25-Jährigen, die auch mehr online sind, liegt die Zahl der Betroffenen höher, bei 17%.
Wenn man sich dann bei denen wiederum die Auswirkungen anguckt, dann sieht man, die leiden da noch stärker drunter, insbesondere also Frauen, die auch noch mal häufig angegriffen werden, leiden unter diesen Depressionen, Selbstzweifeln und ähnlichen Dingen aufgrund der Angriffe verbal im Internet. Und ganz viele ziehen sich zurück. Über die Hälfte der Leute sagt also, ich äußere mich im Netz lieber nicht, weil ich Angst habe, dass ich dann da irgendwie angegriffen werde. Das heißt, irgendwie unsere demokratischen Kommunikationsformen werden dadurch geschädigt, dass da so ein Klima herrscht im Internet, dass viele Leute, selbst wenn sie noch gar nicht angegriffen wurden verbal, dann sagen, nee, da halte ich mich raus, das ist mir zu anstrengend.
Nicht nur individuell und psychisch, sondern auch gesellschaftlich und demokratisch kann Hasssprache und Hasskriminalität im Allgemeinen also enorme Folgen haben. Für den Umgang damit gibt es keine Patentlösung. Ein vielversprechender Ansatz scheint es aber zu sein, mehr auf die Wurzeln des Hasses zu schauen. So könne man, sagt Hilge Landwehr, in der Schule, wenn es etwa um Ideologien wie Rassismus und Antisemitismus geht, auch explizit über die dazugehörigen Gefühle sprechen und auch generell lernen, mehr auf die eigenen Gefühle zu schauen, auf möglichen Hass und verwandte Gefühle wie Empörung oder Verachtung.
Ich glaube, es ist gar nicht so leicht, Verachtung bei sich selbst zu erkennen, weil man sich sowas ja nicht so gerne selbst zuschreibt. Ja, Empörung ist dann schon leichter. Ja, jetzt bin ich empört über dies und jenes. Aber ich verachte den oder jenen, das ist schon schwierig, das zu sagen. Und ich glaube, es wäre wichtig, dass man solche Gefühle erkennt und dann sich damit auseinandersetzt, ob man die wirklich meint, haben zu müssen. Und dass man sich klar macht, wohin solche Gefühle führen können, wenn sie denn die Handlungsimpulse, die damit verbunden sind, umsetzen.
Reflektieren der eigenen Gefühle, sprechen darüber. Das ist ein konkreter Vorschlag, was sich tun lässt gegen Hass, in diesem Beitrag von Luca Rehse-Knauf. Wo ich jetzt diese Frage dazu werfe, wie akzeptiert ist das denn, dass Menschen über ihre Gefühle sprechen? Oder bewegen sich die, die das machen, nicht doch noch in eine Tabuzone? Es ist Herbst, September 2022, und es ist ein Herbst ganz anders als noch Anfang des Jahres gedacht. Viele Menschen fürchten zum Beispiel, ihre Stromrechnung nicht mehr zahlen zu können. Kohlekraftwerke oder zumindest einzelne Kraftwerksblöcke sollen zurück ans Netz. Auch kleine Kohleunternehmen, die Kohlebriketts an Privatleute ausliefern zum Heizen, erlebten einen unerwarteten Aufschwung. Klimaschutz ist das nicht. Wir fragen deswegen in unserem Schwerpunkt heute: Werden größere, eigentlich relevantere Ziele in akuten Krisenzeiten gleichgültiger? Stichwort Klimakrise. Und warum tun wir Menschen das? Sind wir der ganzen Situation vielleicht kognitiv gar nicht gewachsen? Annegret Faber berichtet.
Jede Menge Kohle.
Mindestens 150, 160 Tonnen sind es schon noch, was hier rumliegt.
Und wie viele müssen Sie jetzt aufladen?
Ich brauche 90 Zentner.
Der Kohlehändler Jürgen Enzel steigt in sein Spezialschaufelfahrzeug und lädt damit die 90 Zentner auf seinen LKW. Es ist ein Mittag im Spätsommer. Die erste Lieferung hat er schon hinter sich. Das Gesicht des Ende 50-Jährigen ist rußverschmiert, ebenso wie sein ursprünglich weißes T-Shirt und die Arbeitshose. Seit wann machen Sie das, diese Arbeit?
Das Übliche. Nach der Wende ist man arbeitslos geworden und da bin ich halt beim Vater eingestiegen.
Enzel blickt in Richtung der Kohleberge, die noch auf seinem Hof liegen, und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Und
dieses Jahr ist es halt besonders schlimm oder besonders gut für uns. Die Leute haben Angst, Panik logischerweise jetzt hier. Es wird ja jeden Tag in der Presse erzählt. Wir haben bald kein Öl mehr, wir haben bald kein Gas mehr. Und Kohle gibt es halt noch.
Das Telefon von Jürgen Enzel klingelt mehrmals in der Stunde. Kunden rufen an und wollen Kohle bestellen. Enzel hat aber keine Kapazitäten mehr, muss allen absagen. Heute liefert er Kohle in den Leipziger Süden. Die Mieter warten schon vor dem Haus, sind um die 40 und jünger, Freischaffende und Angestellte. Sie sagen, dass sie froh sind, mit Kohle zu heizen.
Ja, erstaunlicherweise ist das natürlich auch eine sehr günstige Art, die Wohnung zu heizen. Das sind dann irgendwie ungefähr 250 Euro für mindestens einen Winter, also eher zwei.
Thomas Potosnik hat 15 Zentner bestellt. Sein Nachbar Carlo braucht mehr.
Wir haben jetzt 35 Zentner bestellt.
Haben Sie auch eine Alternative zur Kohle?
Also klar, man kann mit Holz heizen. Wenn man da jemanden kennt oder eine Connection hat, dann ist das vielleicht ganz praktisch. Aber wenn man das so normal kauft, dann ist das, glaube ich, auch nicht wirklich eine Alternative. Also ich hätte jetzt auch nicht gegen eine Zentralheizung, aber man sucht natürlich schon Geld zu sparen. Also wenn ich jetzt mit den Kohlen günstiger komme als mit Gas, dann habe ich auch gerne eine Ofenheizung.
Ja, also auf individueller Ebene ist das einmal relativ einfach nachzuvollziehen und aus psychologischer Sicht ist das durchaus normal.
Thomas Brodermann ist Psychologe und Wissenschaftler an der Universität Graz. Er sagt, so ein im Vergleich noch diffuses Problem wie der Klimawandel ist den Menschen lange nicht so wichtig wie Probleme, die jetzt gerade direkt vor der Tür stehen. In dem Fall eine kalte Heizung im Winter. Der Mensch habe außerdem nicht gelernt, mit begrenzten Ressourcen umzugehen.
Als Jäger und Sammler, gut, wir haben Ressourcen genutzt und wenn die übernutzt wurden, dann sind wir halt woanders hingegangen. Und wenn dort schon jemand war, gab es brutale Konflikte. Es war ja auch so, als die Menschen in Australien angekommen sind oder in Nordamerika, eines der ersten Dinge, die passiert sind, waren, dass das ganze Großwild ausgerottet worden ist, ja, schon vor Tausenden von Jahren. Wir haben da leider... Und der Yuval Harari, der Historiker, der beschreibt das sehr schön in seinem Werk Sapiens, wie wir als Menschen immer mit sehr kurzfristigem Zeithorizont eigentlich Ressourcen nicht optimal genutzt haben. Und so ein großes Problem wie der Klimawandel, das überfordert uns einfach kognitiv. Ja. Darauf hat uns die Evolution leider nicht vorbereitet.
Zitat Statistisches Bundesamt Wiesbaden.
Wie das Statistische Bundesamt nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, nahm die Einspeisung von Kohlestrom im ersten Halbjahr 2022 im Vergleich zum selben Halbjahr im Jahr 2021 um 17,2% zu. Damit wuchs die Bedeutung von Kohlestrom für die Energieversorgung in Deutschland weiter.
Also generell sehen wir ja, dass ein Großteil der Bevölkerung sich eigentlich mehr Klimaschutz wünscht. Also da haben wir repräsentative Umfragen, die das bestätigen, auch aus dem letzten Jahr beispielsweise. Das sind schon 60-70%, die sich dann einen umfassenden Plan wünschen, die auch bereit sind, Regeln zu folgen.
Auch Katrin Macher ist Psychologin. Sie arbeitet an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz und engagiert sich in der Organisation Psychologist for Future. Sie sagt, wenn wir wieder mehr Kohle kaufen, bedeutet das nicht, dass Klimaschutz egaler wird, sondern dass die politischen Voraussetzungen fehlen und dass auf individueller Ebene aus so einer vertragten Situation kognitive Dissonanzen entstehen können. Das bedeutet, wir wissen, was wir tun, ist eigentlich nicht gut für unsere Zukunft, tun es aber trotzdem aus Bequemlichkeit oder weil wir keine Alternative haben. Katrin Macher sagt, dass dadurch ein unangenehmer Spannungszustand entstehen kann.
Und weil wir den so unangenehm finden, versuchen wir, den zu bewältigen. Und meistens ist es so, dass wir die Einstellung dann verändern. Also man könnte Einstellung oder Verhalten anpassen. Generell ist es aber eher so, dass die Einstellung verändert wird und vor allen Dingen dann noch mal mehr, wenn es schwieriger ist, das eigene Verhalten der Einstellung anzupassen. Also gerade ist es einfach schwieriger, sozusagen das Verhalten klimagerechter zu machen als klimaschädigend, also quasi Kohle einzukaufen.
Macher sagt, die Menschen in Deutschland müssen mit genau solchen persönlichen Konflikten jetzt ausbaden, was die Politik seit Jahren versäumt hat. Die ökologische Krise müsste endlich als humanitärer, planetarer Notfall benannt werden.
Wir wissen zum Beispiel aus der Medizin, dass wenn quasi ein Notfall passiert, dass wir die Diagnose mitteilen sollten, dann auch geeignete Maßnahmen irgendwie benennen sollten, Handlungsmöglichkeiten aufklären und dann eben schnell handeln müssen.
Ist der Mensch der Klimakrise also kognitiv nicht gewachsen? Kann er nicht anders, als die ferne Gefahr zu ignorieren, um im Hier und Jetzt leben zu können? Umweltmedizinerin Claudia Treidel-Hoffmann leitet das Institut für Umweltmedizin der Universität Augsburg. Sie sagt, dass die steigende Hitze im Sommer viele Krankheiten anschiebt. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurologische Erkrankungen, Demenz, Alzheimer, Multiple Sklerose, Diabetes.
Die Hitze macht jede chronisch entzündliche Erkrankung noch chronischer, noch entzündlicher, noch akuter.
Wieso nehmen wir das in Kauf und tun nichts dagegen? Vor allem junge Menschen würden diese Frage stellen. Viele ihrer Patienten und Patientinnen haben psychische Probleme bis hin zu Depressionen, sagt die Umweltmedizinerin. Auslöser sei die Angst vor Hitze, Stürmen, Waldbränden, Abschmelzen der Gletscher, kurz vor den Folgen des Klimawandels.
Was ich jetzt wirklich empfinde, ist, dass gerade im persönlichen Umfeld, gerade auch meine Patientinnen und Patienten, immer mehr natürlich sehen, dass der Klimawandel ihre Gesundheit beeinträchtigt. Da ist wirklich ein Umdenken. Ich spüre, dass die Gesellschaft hier in Richtung Transformation geht. Und wenn das tatsächlich so ist, dann wäre es ja wunderbar, wenn wir dann einfach ja, die Menschen in der Entscheidungsfunktion auch mitreißen, um so wirklich auch eine Änderung herbeizuführen, die so notwendig ist.
Fridays for Future und auch die Organisation Psychologist for Future will genau das erreichen. Um zu verdeutlichen, worum es geht, nutzt letztere gerne diesen Vergleich. Zitat:
Stell dir vor, du begegnest einem Säbelzahntiger und bekommst keine Angst. Du würdest nicht weglaufen oder dich auf einen Baum retten, sondern vielleicht ganz entspannt weiter tun, was du gerade tust. Im Ergebnis würde dich der Tiger fressen und du müsstest sterben. Etwas komplexer, aber in ähnlicher Art und Weise entwickelt es sich leider gerade bei uns als Menschheit mit der Klimakrise.
Für dieses Verhalten gibt es einen Fachbegriff, Optimism Bias. Er beschreibt die Annahme, dass es einen selbst schon nicht treffen wird, sondern andere in den USA, China oder Afrika. Doch entsteht auch etwas Gutes durch die momentane Energiekrise? Ergeben sich vielleicht sogar Vorteile, auch wenn die Kohle derzeit wieder mehr Zuspruch hat?
Also ganz zweckoptimistisch würde ich sagen, die momentane Situation kann zu einem Durchbruch für ernsthaften Klimaschutz führen.
Thomas Brudermann nennt die Krise ein Gelegenheitsfenster. Ein Moment, in dem sich neue Wege eröffnen und vielleicht gerade wegen des schlechten Gewissens über Kohle und Co. auch schneller gegangen werden als vorher. Er hat aber noch ein Aber in petto.
Das Aber ist, auch Technologien mit eigentlich katastrophaler Umweltwirkung, zum Beispiel dieses amerikanische Flüssiggas, das damit Fracking gewonnen wird, auch diese Technologien finden gerade ein Gelegenheitsfenster vor. Und wenn wir jetzt die Infrastrukturen für fossile Energieträger schaffen, dann werden wir diese wahrscheinlich auch die nächsten 30 Jahre mehr oder weniger nutzen. Es ist letztendlich eine Frage, was man damit macht, ja, und wie man die gegenwärtige Krise nutzt.
Der Ausbau der erneuerbaren Energien geht trotz Krise weiter. Der Anteil der Kohleverbrennung an der Energieversorgung ist zwar gestiegen, im ersten Halbjahr 2022 um enorme 17%. In der Gesamtbilanz sieht es dann schon ganz anders aus. Noch einmal das Statistische Bundesamt.
Die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen hingegen stieg um 12,1% auf einen Anteil von 48,5%.
Soll ich das Körbchen mitnehmen?
Auf individueller Ebene gibt es aber auch Anschieber, Menschen, die schon lange für ein besseres Klima einstehen.
Ja, wir lassen die Königskerzen jetzt hier auch wachsen.
Wir lassen sie überall wachsen.
Solange wir keinen Ärger kriegen.
Nicht immer zur Freude lernen.
Familie Papenroth wohnt in Steutz, ein kleiner, beschaulicher Ort in Sachsen-Anhalt an der Elbe mit weit weniger als 1000 Einwohnern. Ihr Ziel? Klimaneutral und umweltbewusst leben. Von anderen Einwohnern bekommen sie Gegenwind.
Also es wird im günstigsten Fall toleriert.
Und wie äußert sich das dann?
Dass die Bürgermeisterin angerufen hat, wie es bei Papenroth schon wieder aussieht. Und
dann müssen wir mal rauf.
Dann müssen wir draußen dann mal den Rasen hier anmachen.
Der Garten von Lysanne, Justus und Kai-Uwe Papenroth soll naturnah wachsen. Das Haus beheizen sie mit Holz. Auf dem Dach funkelt eine Solaranlage mit dicken Röhren, in denen die Sonne das Wasser erwärmt. Gerne würden sie auch mit dem Zug zur Arbeit fahren, aber dafür würden die Angebote fehlen. Die drei wollen jetzt etwas tun und nicht warten. Wirklich nachhaltig leben kann man ihrer Meinung nach in Deutschland allerdings nicht. Es sei denn, man hat viel Geld.
Wenn Menschen in Mietverhältnissen leben, können sie ja gar nicht bestimmen, woher sie ihre Energie in allen Fällen beziehen können. Daher ist es, glaube ich, eher so für Familien, die im ländlichen Raum sind und die wahrscheinlich auch einen finanziellen Hintergrund haben, um sich eben überhaupt die Ausrüstung leisten zu können. Für die ist es eher möglich als für Menschen in Mietverhältnissen oder mit einem geringen finanziellen Hintergrund. Wie viel haben Sie jetzt schon?
9 Zentner sind jetzt drin.
9. Und insgesamt müssen es werden?
Das Kellerfenster 35.
Gerade mal 15 Euro kostet der Zentner Kohle im August 2022 bei Briketthändler Jürgen Enzel. Jetzt, einen Monat später, Ende September, ist er schon auf 19,40 Euro geklettert und für Enzel wendet sich das Blatt. Die Kohleberge auf seinem Hof hat er ausgeliefert und es gibt erst einmal keinen Nachschub mehr. Der Grund? Sämtliche Rohbraunkohle soll in den Kraftwerken verbrannt werden. Für die Veredelung zu Briketts für kleine Öfen in den Wohnungen gäbe es keine Kapazitäten mehr, schreibt ihm die Lausitzer Energiebergbau AG, kurz LEAG. Enzel sagt, dass er wohl seine beiden langjährigen Mitarbeiter entlassen muss und sieht sich vor einer völlig neuen Situation. Ob und wann er wieder Kohle bekommt, weiß er nicht. Nach einem turbulenten Sommer mit vollen Auftragsbüchern fürchtet er nun um seine Existenz. Der 59-Jährige wirkt frustriert und kann keine Chance für einen neuen Weg sehen. Die Kohle würde so oder so verbrannt. Nur, dass er daran keinen Anteil mehr hat. Und zum Thema Klimaerwärmung und Kohleverbrennung sagt Enzel, dass er sich gar nicht sicher ist, ob das eine mit dem anderen zu tun hat und der Mensch auf die globale Erwärmung Einfluss nehmen kann. Falls doch, müssten sich Staaten und Politiker einigen. Er könne da wenig tun.
Annegret Faber über warum Klimaschutz in der Krise für Einzelne gleichgültiger wird. Unser Schwerpunkt war das heute in Auskultur und Sozialwissenschaften. Pandemie, Preissteigerungen, Energiekrise, Angst vor Krieg, Krisenstimmung. Mit dieser Situation haben es alle zu tun in Deutschland. Inzwischen ja mehr als 84 Millionen Menschen. Aber manche haben es einfacher, manche schwerer. Über Geld, diejenigen, die wenig haben, wird viel gesprochen. Aber es ist nicht nur die finanzielle Lage, die hier einen Einfluss hat. Es geht um noch viel mehr. Ein Forschungsprojekt aus Hamburg zu Familien in der Pandemie zeigt, auch der Habitus, wie Menschen geprägt sind, wie asketisch sie sind, spielt eine große Rolle. Es war eine größere quantitative und qualitative Studie, mit Interviews auch in Familien selbst. Die Ergebnisse wurden diese Woche auf dem Deutschen Soziologiekongress in Bielefeld vorgestellt. Und ich habe darüber mit Katharina Manderscheid gesprochen, Soziologieprofessorin an der Universität Hamburg. Zum Einstieg, Wie ungleich sind denn die Chancen von Familien bei uns in Deutschland, diese Situation jetzt zu bewältigen?
Also eine große Rolle spielen auf jeden Fall erstmal diese materiellen Dimensionen, Einkommen und Wohnung. Ganz wichtig haben wir in unserer Studie festgestellt, sind dann aber auch noch andere Faktoren. Einmal natürlich war jetzt in der Pandemie sehr wichtig die zeitliche Flexibilität in Familien, also die zeitliche Flexibilität durch die Jobs. Also wer im Homeoffice arbeiten konnte, hatte hier sehr viel mehr Spielräume. Auch zwei Elternfamilien, wenn eine Person nicht gearbeitet hat oder nicht in Vollzeit gearbeitet hat, hatte mehr Spielräume. Wir haben dann auch noch festgestellt, dass im Umgang mit den Krisensituationen die sogenannten habituellen Dispositionen sehr, sehr wichtig sind. Darunter verstehen wir in der Soziologie erworbene Orientierungsmuster oder auch Wertvorstellungen. Es sind die Strategien und Selbstverständnisse, die eine ganz wichtige Rolle dabei spielen, wo überhaupt Handlungsspielräume gesehen werden, inwieweit es eine Möglichkeit gibt für die Betroffenen, die Situation auch für sich zu bearbeiten oder inwieweit sie sich einfach dem nur ausgeliefert fühlen und ohnmächtig und versuchen irgendwie einfach nur zu reagieren. Und eine besondere Problemlage haben wir festgestellt während der Pandemie, und es betrifft alle Krisen, findet sich bei denjenigen, die schon vorher mit mehreren Problemen auf verschiedenen Ebenen zu kämpfen haben.
Daraus höre ich jetzt raus, dass es eben Familien gibt, die möglicherweise alle gleich viel oder dann ja wenig Geld zur Verfügung haben, aber wo die andere Familie es schafft, noch in einer Krise vielleicht eine Art Strategie aufzusetzen und das Beste daraus zu machen und die andere mehr oder weniger der Situation ausgeliefert ist aufgrund von Vorerfahrungen und einfach Gelerntem oder Nicht-Gelerntem, richtig?
Genau, also was wir festgestellt haben, es gibt immer wieder, und das findet sich besonders stark auch bei den Müttern in den Familien, was wir als asketischen Habitus bezeichnet haben, also diese Fähigkeit, eigene Bedürfnisse sehr stark zurückzustellen, sehr gut zu planen und zu strukturieren. Also die Alltagsplanung, die in manchen Familien während der Lockdowns umgesetzt wurde, ist sehr, sehr beeindruckend, wie dann alles abgestimmt war, wer wann arbeitet, wer wann welches Gerät zur Verfügung hat, wer welchen Raum auch benutzen kann. Das war eine unglaubliche Leistung, sowas zu machen. Das ist in den Familien gelungen, wo diese habituelle Disposition, diese asketische Orientierung sehr, sehr stark war.
Das ist aber doch etwas, was man jetzt nicht auf Schlag plötzlich so machen kann, wenn man vielleicht vorher einfach nicht der Typ war, sondern das ist eine Sache, die lange, lange geprägt ist.
Genau, das sind diese habituellen Dispositionen. Also wir sprechen lieber von Habitus als von Einstellung, weil es eben nicht einfach auf, ja, mit Willen einfach zu verändern ist, sondern es sind erworbene Dispositionen, die im Verlauf der Sozialisation sehr stark natürlich durch das Elternhaus, durch Schulen und Peer Groups und die weiteren Erfahrungen im Leben geprägt sind. Was damit gemeint ist, ist ein ganzes Set von, ja, Orientierung, Strategien, Wertvorstellungen. Es geht auch wirklich sehr stark um persönlichen Geschmack. Wo fühle ich mich wohl? Mit wem fühle ich mich wohl? Was mache ich gerne? Und was ist mir im Leben wichtig? Das sind sehr viele, sehr, sehr, ja, also nicht unbedingt bewusste, sondern vorbewusste Muster, die einem selbst als persönliche Charaktereigenschaften erscheinen, die aber zumindest aus Sicht der Soziologie erworben wurden und sehr typisch für bestimmte soziale Milieus, für Schichten und Klassen sind. Hier lassen sich einfach bestimmte Unterschiede immer wieder finden. Und dieses Moment, dieses asketische, selbstdisziplinierende und ein Stück weit auch selbstoptimierende Moment im Habitus ist was, was sehr typisch ist auch für Mittelschichten, die darüber auch auf den sozialen Aufstieg orientiert sind, eigene Bedürfnisse immer wieder auch zurückstellen, das Leben planen, Karrieren planen können. Und das sind Fähigkeiten, die sie von früher Kindheit an gelernt haben.
Wenn ich jetzt mal zurückschaue auf so manche öffentliche Debatte, dann stelle ich fest, geprägt war die durch das Zweite, also selbstoptimierend und asketisch. Wurden da viele, viele Familien vergessen?
Ja, auf jeden Fall. Also es geht hier nicht um Faulheit, dass manche Eltern einfach zu faul waren, sich zu kümmern, sondern es geht um diese Disposition, die einfach sehr ungleich vorhanden sind. Und dazu kommt, und das ist mir dann auch immer sehr wichtig, dazu kommen natürlich auch die verfügbaren Ressourcen, die helfen. Also die Familien, die ich schon angesprochen hatte, die sehr viele Probleme gleichzeitig zu lösen hatten, da ging es auch nicht mehr um Willensstärke und asketischen Habitus, sondern die waren schlicht vorher schon sehr stark am Limit. Und dann kam die Pandemie dazu.
Und wie beobachten Sie das, wenn jetzt aktuell über die neu dazugekommenen Krisen diskutiert wird? Wird da wieder zu viel über einen Kamm geschert oder wird genauer hingeschaut, wer welche Hilfe benötigt?
So wie ich das im Moment sehe, wird tendenziell doch sehr viel über einen Kamm geschert und es wird nicht gesehen, dass die Spielräume sehr, sehr unterschiedlich sind. Und dass auch diese Einschränkungen, die jetzt beispielsweise durch Energiesparen von eigentlich allen erwartet werden, dass das Unterschiedliches bedeutet. Wenn ich sowieso am Limit bin und es darum geht, dass ich beispielsweise meine Wohnung verliere und wenig Ausweichmöglichkeiten habe, ist es was ganz anderes, als wenn ich in meinem großen Haus einfach nicht mehr alle Räume heizen kann.
Was sollte denn aus all dem jetzt gelernt werden? Was sollte getan werden, um eben die Familien, die es besonders nötig haben, besser durch diese Krisen zu bringen?
Gerade für die Kinder aus eher benachteiligten Familien ist es ganz wichtig, dass solche Einrichtungen wie Schule, Betreuung, Vereine, Sportvereine, dass diese Sachen immer offen bleiben, dass sie hier auch außerhalb der Familie Orte haben, wo sie sein können und wo sie unterstützt werden. Das sollte, denke ich, auch in den gegenwärtigen Krisen immer im Blick gehalten werden, dass hier nicht bei diesen Kindern gespart wird.
Wäre das denn schwer, das umzusetzen oder liegt eigentlich alles Wissen und Geld auf dem Tisch?
Die Frage mit dem Geld ist immer so eine schwierige Frage, aber das Wissen, denke ich, liegt auf dem Tisch. Das wurde ja immer wieder auch artikuliert. Es ist eher die Frage des gesellschaftlichen Konsenses und auch der Politik hier zu sagen, darum geht es und wir wollen als Gesellschaft auch einer Polarisierung entgegenwirken und niemand hier auf der Strecke verlieren. Und darunter leidet dann die Lebensqualität von allen. Das heißt, als gesellschaftlichen Wert wäre es wichtig, diesen Konsens herzustellen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen hier und eben nicht nur Familien besonders unterstützt werden müssen im Interesse von allen.
Katharina Manderscheid, Professorin für Soziologie an der Universität Hamburg. Sie hat dazu geforscht, wie Familien in der Pandemie besser durch die Krise gekommen sind, beziehungsweise welche besonders viel Unterstützung eigentlich gebraucht hätten und was wir dazu lernen könnten jetzt auch für zukünftige oder ja schon aktuelle Krisensituationen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.
Wenn man im Museum Gemälde aus früheren Zeiten betrachtet, Porträts von Kaisern und Königinnen oder von wohl etablierten bürgerlichen Ehepaaren, dann kann einem auffallen, und mir ging es zuletzt vor ein paar Wochen so, da sehen die Menschen immer schön aus. Jedenfalls, wenn es um glatte Haut geht, keine größeren Falten, keine Narben, ebenmäßige Gesichtszüge. Ist das eine Verschönerung durch den Maler? Oder haben auch Sie schon zu Tricks gegriffen, um attraktiv zu sein? So wie sich Menschen heute enthaaren, schminken oder auf Instagram mit Filtern abbilden. Matthias Hennies berichtet über das Streben nach Attraktivität früher und war dazu auch erst einmal in einem Museum.
Wir sehen den Ehemann. Er sitzt in einem großen Lehnstuhl, neben sich ein Stillleben mit Wein. Und er blickt uns entspannt an, also selbstbewusst. Er hat durchaus Leibesfülle. Man könnte denken, ein Freund guten Essens und Trinkens.
Die Porträts des flämischen Weinhändlers Johannes Wirz und seiner Ehefrau hängen im Wallraf-Richarts-Museum in Köln. Sieht man sich den Mann an, fällt auf. Er ist ziemlich beleibt. Sein Gesicht ordentlich gerötet, Assoziation, Übergewicht, Bluthochdruck, Infarktgefahr. Soll man an seiner Gesundheit zweifeln? Aber nein, sagt die Kuratorin Anja Schewczyk, die Sichtweise hat sich gewandelt.
Wenn man Leibesfülle hatte, signalisierte das auch, man hat das nötige Geld. Der rosige Teint ist natürlich auch ein Zeitstil und wir sehen Der Mann hat etwas mehr Röte, etwas ledriger alles. Die Frau hat eher einen hellen Teint. Wenn man helle Haut hatte, zeigte das, man musste nicht unter der Sonne arbeiten. Das war ein Schönheitsideal für Frauen. Männer, das waren ja auch die, die in die Welt hinausgingen. Also das konnte etwas robuster aussehen.
Die Porträts von Jakob Jordaens im 17. Jahrhundert gemalt, sind von den Idealen der zeitgenössischen Oberschicht geprägt. Sie zeigen den sozialen Status der Dargestellten und dokumentieren die Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern. Dazu gehörte jahrhundertelang auch, dass die Frauen helle, makellose Haut hatten. Individuelle Schönheit spielte dabei kaum eine Rolle, die Porträtmalerei folgte der Konvention. Die Wohlhabenden ließen sich grundsätzlich attraktiv darstellen. Als hässlich wurden die niederen Klassen dargestellt, die in der Genremalerei oft Zielscheibe des Spottes waren.
Bucklige, teilweise auch verschroben und bös karikierende Figuren, die man als Inbegriff sozusagen der Bauernschicht assoziiert hat. Es ging immer um Selbstdefinition und die hat man manchmal eben auch am Gegenbild aufgehängt.
Anja Szewczyk weiß aber auch, was auf den Porträts nicht zu sehen ist. Dass Frauen im Alltag sehr wohl zu Hilfsmitteln griffen, um so attraktiv zu erscheinen, wie es von ihnen erwartet wurde. Sie wurden häufig zur Ader gelassen, damit ihre Haut hell blieb. Oder sie schminkten sich mit Bleiweiß, nicht ahnend, dass es hochgiftig ist, weil es Arsen enthält. Und wo man heute vielleicht mit plastischer Chirurgie nachhelfen würde?
Das konnte man damals mit Mode kaschieren oder mit Mode unterstreichen. Natürlich, wenn man nicht die entsprechende Hüfte hatte, dann gab es Ringe, Stoffringe, die man unter den Rock nehmen konnte. Oder man konnte sicherlich auch Dekolletés entsprechend aufpumpen.
Dass Menschen ihren Körper gestalteten, lässt sich quer durch die Epochen mehr oder weniger gut nachweisen. Aber seit dem 19. Jahrhundert hat dieses Bedürfnis dramatisch zugenommen, erzählt Katja Patzel-Matern, Professorin für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte in Heidelberg.
Wenn Sie an die österreichische Kaiserin Sissi denken, die ja nun gerühmt war für ihre Schönheit, das ist eine Person, die würde man heute vermutlich unter magersüchtig fassen. Sie war extrem schlank und sie hat extrem viel Sport gemacht, was damals Frauen eigentlich noch nicht gemacht haben, um damit eben über Diäten und über Sport ihren Körper zu formen. Es gibt es aber auch für Frauen aus der Oberschicht, die eben auch beispielsweise auch um eine schlanke Taille zu erlangen, extrem hungerten und unter Umständen auch daran verstarben, also auch Formen von, wie man heute sagen würde, Magersucht. Und dann kommt gegen Ende des 19. Jahrhunderts der Sport auf, dann eben auch verstärkt, auch für Frauen, wird im Grunde aus den USA importiert, um damit dann den Körper ja zu stärken auf der einen Seite und ihn aber auch zu straffen und damit den Körper zu formen.
Die traditionelle Aufgabenverteilung der Geschlechter hat das aufstrebende Bürgertum noch rigider definiert als zuvor. Viele Frauen wurden buchstäblich in ihre Rolle eingeschnürt.
Das Korsett in seiner ausgeprägten Form zwingt es Frauen im Grunde dazu, vorrangig anmutig dazusitzen, als Zierde zu fungieren. Das ist etwas, was Frauen nur dann können, wenn sie nicht arbeiten müssen.
Bei Männern dagegen wird die Mode immer pragmatischer, immer weniger eine Einschränkung.
Der Mann hingegen verzichtet zunehmend darauf, sich selbst zu stilisieren. Und auch das entspricht ja dann einem Ideal, dass der Mann nämlich nach draußen geht und dort das Geld verdient. Und das tut er nicht durch Schönheit, sondern durch Intelligenz, wenn er dann eben dem Bürgertum angehört und nicht körperlich arbeiten muss. Und dementsprechend braucht er auch nicht diese schmückenden Elemente, die den Frauen zugeschrieben werden.
Männer mussten jedoch den Eindruck vermitteln, dass sie ihre Rolle als Ernährer ausfüllen konnten. Das spiegelt sich auch in vielen fotografischen Porträts der Epoche. Der Mann erscheint ernst und gesetzt, mit entschlossenem Blick und schmalen Lippen, selten bewegt oder gar heiter. Diese Rollenverteilung bestimmte auch den Heiratsmarkt. Um Attraktivität bemühte man sich wenig, weil sie gegenüber anderen Kriterien in den Hintergrund trat.
Dazu gehört eben der gleiche Stand, die gleiche Konfession, ein ähnlicher Wohnort, der Altersunterschied, dass der Mann die Frau ernähren kann. Die Einschätzung der Fähigkeit einer Frau, Kinder zu gebären, weswegen beispielsweise es ja auch diese Zeit gibt, in der man die Hüften enorm betont von Frauen. Also das sind Elemente, die zusätzlich hinzukommen.
Ab Ende des Jahrhunderts wurden Kosmetika nicht mehr in Apotheken, sondern in Warenhäusern verkauft und bald entstand die Schönheitsindustrie.
In den 1890er Jahren wird durch Guerlain wird der Lippenstift angefangen herzustellen und zu verkaufen. Der sieht noch ganz anders aus als heute. Das sind nicht diese Hochschiebestifte, sondern das sind Färbemittel, die in kleinen Döschen oder Tiegeln verkauft werden, mit Pinseln aufgetragen werden. Und in den 1890er Jahren haben wir dann die ersten Warenhäuser, beispielsweise in den USA, die solche Kosmetikartikel verkaufen. In Europa dauert es bis zur Jahrhundertwende, bis die Einzug in die großen Kaufhäuser halten. Und damit ist dann im Grunde die Frau als Konsumentin entdeckt. Und dafür ganz wesentlich sind natürlich auch damals auch schon ja sowas wie Vorbilder. Das sind dann beispielsweise Schauspielerinnen wie Sarah Bernhardt, die eben dazu beiträgt, die Akzeptanz von Lippenfärbemitteln zu stärken und die eben auch hoffähig zu machen.
In der bürgerlichen Massengesellschaft des 20. Jahrhunderts verbreiteten sich dann mit der Fotografie und der illustrierten Presse auch neue Medien und lösten ganz andere Möglichkeiten der Selbstoptimierung aus als einst die Porträtmalerei.
Matthias Hennies über von wegen Social Media Trend, wie sich Menschen schon früher attraktiv machten. Der 10. Teil unserer etwas ausgeweiteten Sommerserie 2022 zu Attraktivität und auch der letzte Teil. Wer die Beiträge der vergangenen Wochen hören will, sie finden sich online auf deutschlandfunk.de unter Auskultur und Sozialwissenschaften oder unter der Sendung in unserer Deutschlandfunk Audiothek App. Demokratien brauchen Debatten, das Ringen um die Positionen, die dann eine Mehrheit hinter sich hat. Und dazu braucht es auch eine Diskussionskultur. Wie sieht es da aktuell aus? Es gibt viele, die sagen, nicht gut. Da läuft schon seit einiger Zeit einiges aus dem Ruder. Doch wie geht zivilisiertes Streiten unter den aktuellen Bedingungen? Darum ging es bei einer Veranstaltung der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und der Körperstiftung in Berlin. Und Isabel Fanrich Lautenschläger hat zugehört.
Stille sitzen und zunächst einmal überlegen und präzise und klar formulieren, was man eigentlich sagen möchte. Das ist eine zentrale Voraussetzung für Diskussionskultur.
So könnte Streiten funktionieren, sagt Christoph Markschies. Der Präsident der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften verwies zum Auftakt der Podiumsdiskussion auf die mittelalterliche Universität. Dort sei Diskussionskultur unterrichtet worden.
Das außerordentlich Spannende der mittelalterlichen Universität war, dass man die Diskussionskultur dadurch gelernt hat, dass man gezwungen wurde, Argumente und Positionen zu vertreten, die nicht die eigenen sind. Das ist in englischen Universitäten durchaus noch üblich.
Angesichts von Corona, Krieg und Klimawandel stand die Frage im Mittelpunkt, ob zur Lösung dieser existenziellen Krisen weniger oder mehr bzw. eine andere Form von Streit nötig ist. Denn ob unsere Gesellschaft verlernt hat zu streiten und gar von einem Scheitern des demokratischen Streits gesprochen werden kann, darüber gingen die Meinungen auseinander. Romy Jaster von der Berliner Humboldt-Universität betont, Streit werde öffentlich praktiziert und nicht, wie häufig behauptet, in einer Art Echokammer oder abgeschlossenem Raum etwa im Internet. Im Gegenteil, in den sozialen Medien würden unterschiedliche Weltsichten besonders stark aufeinander prallen. Die Philosophin leitet das Forum Streitkultur, das zu gelingenden Diskursen und gesellschaftlich relevanten Argumentationen forscht, aber auch in Workshops den Diskurs mit Andersdenkenden schult.
Ich glaube nicht, dass wir irgendwie verlernt haben zu streiten und da irgendwann mal besonders gut drin waren und jetzt werden wir ganz schlecht plötzlich, sondern wir sind eigentlich jetzt gefordert, eine besonders gute Streitkultur zu entwickeln unter diesen neuen Bedingungen des permanenten Zusammentreffens mit anderen Weltsichten.
Dagegen warnt Julian Niederrümelin vor den ambivalenten Auswirkungen der Internetkommunikation. Informationen seien heute so demokratisch zugänglich wie nie zuvor, so der emeritierte Professor für Philosophie der LMU München. Zugleich würden sie durch Algorithmen den persönlichen Interessen angepasst, also gefiltert. Anders als in der Nachkriegszeit, wo starre Weltanschauungen mühsam aufbrachen, verfestigten diese sich jetzt wieder. Allgemeine Debatten würden nicht mehr von allen wahrgenommen, bestimmte Meinungen sogar angegriffen und ausgeschlossen. Die Debatte um Covid-19 beispielsweise sei normiert gewesen. Manche Experten hätten nicht mehr teilnehmen dürfen, kritisiert der stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrates.
Das ist in der Demokratie nicht akzeptabel. Wir brauchen das Aushalten von Meinungsvielfalt. Die Leute müssen ringen dürfen um das richtige Argument. Und man darf sich irren dürfen, ohne aus dem Diskurs herauszufallen. Das hatten wir in einer ähnlichen Form auch bei der Migrationsdebatte, das hatten wir jetzt bei Covid.
Die Qualität des öffentlichen und politischen Diskurses zu beurteilen sei schwierig, stellt Melly Kiyak fest, nennt dann aber doch Kriterien. Die Autorin und Kolumnistin hat sich in ihrem Essay Haltung gegen das Lautsein gewandt. Und auch in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften plädierte sie für das gute Gespräch.
Die Kunst besteht vielleicht darin, geduldig zu sein, vielleicht mit Kenntnis auch in ein Gespräch zu gehen und den anderen auch vielleicht mit interessantem Wissen, Anekdoten, Argumenten zu überraschen und zuzuhören, was der andere zu sagen hat, was vielleicht doch etwas anderes ist als der klassische Streit. Also wenn wir Streit jetzt nicht als den Austausch von Argumenten und ein Gespräch zum Schärfen der eigenen Positionen verstehen. Und daran, finde ich, gibt es einen Mangel, und den gibt es aber nicht erst, seit es den digitalen Raum gibt.
Führen laute Kritik und Zorn dazu, dass Teile der Gesellschaft Angst haben, ihre Meinung zu äußern? Besteht sogar die Gefahr einer Schweigespirale? Romy Jaster spricht von positiven und negativen Entwicklungen zugleich.
Migrantische Communities zum Beispiel, queere Communities, die haben halt über Lautstärke und Selbstorganisation in den sozialen Medien ihre Agenda geschafft, ziemlich prominent zu platzieren. Das ist ja zunächst mal erfreulich, dass das gelingt. Die Methoden, mit denen das dann zum Teil betrieben wird, sind eben recht rau. Gleichzeitig diese Diagnose, dass Leute nicht mehr sich trauen, etwas zu sagen, ich glaube, die trifft auf große Teile der Gemeinschaft zu, nämlich alle Menschen mit ausgewogenen und differenzierten Meinungen zu Dingen.
Die Diskurse an den Rändern würden polarisiert geführt. Die Mehrheit dazwischen fühle sich unwohl und vermeide es, sich mit einer moderaten Position einzuschalten. Dadurch entstehe ein schiefes Bild.
Eigentlich brauchen wir ja Leute, die laut moderate Positionen vertreten. Das gibt es ja ganz wenig. Laut sind ja die Radikalpositionen. Das sorgt dafür, dass eigentlich die Mehrheitspositionen, die moderaten Positionen, scheinbar in der Minderheit sind, obwohl die de facto in der großen Mehrheit sind.
Ist das Ziel mehr Konsens oder eine andere Art von Dissens? Julian Niederrümelin hält Meinungsverschiedenheiten, wie sie im politischen System aus Regierung und Opposition angelegt sind, für notwendig. Innerhalb des verfassungsmäßigen Rahmens sei jeder nur erdenkliche Streit zuzulassen. Für verschwörungstheoretische Thesen fehle allerdings eine gemeinsame Diskussionsgrundlage.
Wir brauchen Gemeinsamkeiten in der Kultur, in der kommunikativen Praxis. Wir brauchen Gemeinsamkeiten, was die Regeln angeht, mit denen wir Konflikte austragen. Wir brauchen Toleranz und Respekt im Alltag, in den politischen Diskursen. Da muss es einen gewissen Grundkonsens geben. Und sonst soll es Streit geben, selbstverständlich, massiven Streit.
Romy Jaster widerspricht. Der Appell an Vernunft allein reiche nicht aus, um die Art des Diskurses neu zu gestalten. Hinter einem Streit stecke häufig mehr als eine Meinungsverschiedenheit. Und es gehe darum, knallharte Interessenskonflikte auszuhandeln. Das gelte besonders für die Politik. Im Parlament stelle die Art der Auseinandersetzung und der Einigung möglicherweise ganz andere Anforderungen an die Beteiligten, sagt die Philosophin. Dennoch könne jeder die eigene Streitkultur stärken, egal wo.
Der kleinste Regelsatz, den man sich selber geben kann, mit dem größten Effekt auf das eigene Streitverhalten, ist, in drei Schritten vorzugehen, wenn man streitet, nämlich wiederholen, was man verstanden hat, kurz darauf zu sprechen kommen, worin man übereinstimmt mit dem, was das Gegenüber gesagt hat, und dann erst die Gegenrede zu formulieren.
Zuhören, nachfragen und vor allem auch aushalten anderer Meinungen. Isabel Fanrich Lautenschläger hat berichtet über die Kunst des Streitens. Und der Punkt, dass vor allem radikale Positionen besonders laut sind und moderatere, viel, viel häufigere Positionen damit kaum Öffentlichkeit bekommen, darum dreht sich gerade auch eine größere Debatte in der Soziologie. Gibt es sie wirklich, die oft benannte gesellschaftliche Polarisierung? Oder wird sie durch die verstärkt, die öffentliche Kommunikation betreiben, Medien, Politik? Ein großes Thema war das beim Deutschen Soziologiekongress diese Woche in Bielefeld und bei uns in Aus Kultur und Sozialwissenschaften, das können wir schon mal verraten, ist es eine komplette Schwerpunktsendung Ende des Jahres. Das war es für heute mit den Antworten und aber auch wieder neuen Fragen aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Ich bin Katrin Kühn und sage auch dieses Mal Danke für Ihre Zeit. Und die Musik in der Sendung, das war heute ein Trio um den Kontrabassisten Josef Goodman, die neue Platte Upside Down Mountain.